Halleluja, Amen. Ich habe heute früh wieder zum Einstieg eine kleine Umfrage mit euch vor. Diesmal lassen wir aber die Augen offen. Wir sind ja ehrlich miteinander, oder? Da vertrauen wir uns doch in der Gemeinde, dass wir alle ehrlich die Frage beantworten. Hände strecken bitte, einmal die Hände hoch. Ganz ehrlich. Wer überspringt bei der persönlichen Bibellese denn gerne mal diese ganzen Stammbäume, diese Geschlechtsregister, diese Aufzählungen? A zeugte B und B zeugte C. Okay, danke. Oh ja, langsam weiß man, was meint er eigentlich? Ne? Was meint er eigentlich? Okay, nochmal Hand hoch. Wer hat heimlich gehofft, dass ich das in der Genesis-Serie auslasse, in den Predigten? Okay, danke. Ein paar ehrliche, weniger. Wer ist froh, dass ich es nicht auslasse? Jawohl, okay. Also, das war der Spoiler. Darum geht's heute. Wir sind in der Urgeschichte. Wir haben drittes, viertes Kapitel hinter uns und behalten das im Hinterkopf. Und jetzt kommen erstmal über zwei Kapitel oder fast zwei Kapitel so eine Stammbaumliste, so eine Familienregisterliste. Gibt es verschiedene Namen dafür. Und die sind ein Teil der biblischen Nachricht, das ist ein Teil der Offenbarung, ein Teil unseres Wortes Gottes, das wir geschenkt bekommen haben. Und deswegen wollen wir natürlich auch darüber nachdenken, weil die müssen uns dann auch was zu sagen haben, wenn Gott uns diese Kapitel und diese Botschaft schenkt. Ihr erinnert euch vielleicht kurz an die Frage von einer der letzten Predigten, warum wir zwei Schöpfungsberichte haben. Und ich habe gesagt, vieles ist so doppelt aufgebaut in der Urgeschichte, so parallel. Wer das nochmal nachhören will, das war die Predigt vom 7.6. Lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal so als Grundlage. Und wir haben festgehalten, dass auch die Stammbäume in diese Struktur dieser ersten Kapitel hineingehören. Und wenn wir das beachten, erkennen wir eben auch, dass Gott damit eine Botschaft vermittelt, dass es einen Weg von Fluch gibt, ein Leben ohne Gott und eine Beschreibung, ganz ehrlich, die Bibel ist ja immer ganz ehrlich, was passiert, wenn ein Leben ohne Gott abläuft. Und gleichzeitig parallel dann so immer diese Linie des Segens. Was passiert, wenn sich Menschen an Gott halten? Um dieses Muster zu erkennen, sind eben auch diese Listen wichtig. Und ich lese jetzt mal exemplarisch Kapitel 5, Vers 3 bis 29, damit es nicht zu lang wird. Aber wir müssen gedanklich, falls ihr das zu Hause nacharbeitet, in den Hauskreisen, Kleingruppen, auch gedanklich das Ende von Kapitel 4 bis zum Ende von Kapitel 5 mit betrachten. Ihr müsst mir jetzt versprechen, dass ihr nicht einschlaft, auch wenn es so ein bisschen warm ist. Und es wird jetzt sehr monoton, aber wir gehen auf die Monotonie gleich noch ein. Ich lese jetzt einfach mal tatsächlich eine dieser Stammbaumlisten vor. Kapitel 5 in der Genesis. Ab Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und er starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte den Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und er starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und er starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte den Mahalael und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und er starb. Mahalael war 65 Jahre alt und zeugte Jared und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und er. Jared war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und er. Ihr habt es langsam verstanden, ne? Sehr gut. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Sein ganzes Alter war nur 169 Jahre und er, Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Ich habe gehört, ihr seid noch da. Danke. Kurzer Applaus für mich, dass ich alle Namen so flüssig ausgesprochen habe. Genau, danke. Ihr könnt euch als Hauskreisleiter ja schon mal vorbereiten auf nächste Woche, die Namen ein bisschen üben, wenn ihr es nochmal lesen wollt. Also, übrigens, ich werde jetzt keinen großen Kommentar zu diesen verrückten Altersangaben liefern. Manche sagen in der Theologie, die sind allegorisch gemeint, symbolhaft gemeint, ja, so alphanumerisches hebräisches System, vielleicht irgendeine Symbolik dahinter. Manche, unter anderem ich, denken, dass das sein kann, auch, aber dass sie eben auch wortwörtlich zu verstehen sind, auch wenn wir das heute schwer begreifen können. Aber wir sind hier noch vor der Sintflut mit völlig anderen klimatischen Bedingungen. Und außerdem lesen wir später, dass Gott ganz bewusst das Urteil fällt und die Lebenszeit der Menschen begrenzt auf eine Größenordnung, die wir auch heute noch kennen. So maximal um die 120 Jahre. Es ergibt also Sinn, dürfte mir einfach jetzt mal so glauben, das mal so stehen zu lassen. Und wir merken auch noch, dass das auch ganz wichtig ist. Ihr werdet es noch sehen. Und ihr ist hoffentlich aufgefallen, ich habe mir ja Mühe gegeben, das möglichst strukturgerecht vorzutragen. Euch ist hoffentlich aufgefallen, dass es ein sehr monotoner Text ist. Und es gibt natürlich Sinn, dass man denkt, ja, lese ich mal lieber drüber weg und überspringe es vielleicht in der persönlichen Bibellese. Und es ist auch gar nicht unsere Schuld, wenn wir das denken. Ich glaube, dass in der Monotonie vollkommene Absicht liegt. Da denken wir manchmal auch, wie langweilig, das wiederholt sich ja alles. Was soll noch kommen? Was kann ich da rauslesen? Es wird so ein bisschen monoton, aber ich glaube, genau das ist Absicht. Die Monotonie des Lebens jenseits von Eden wird hier beschrieben. In der Struktur auch, wie dieser Text übermittelt ist. Geboren werden, Kinder zeugen, sterben. Geboren werden, Kinder zeugen, sterben. Geboren werden, Kinder zeugen, sterben. Aber dann ist es euch hoffentlich auch aufgefallen, dass diese Monotonie dann plötzlich einmal komplett unterbrochen wird. Geht die ganze Zeit so, Adam zeugt Kinder und stirbt. Seth zeugt Kinder und stirbt. Enosh zeugt Kinder und stirbt. Und so weiter und so fort, bis plötzlich dieser Vers 21 kommt. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und er starb? Nein, eben nicht. Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Also die Erzählweise, die Struktur dieses Textes, die lenkt unsere Aufmerksamkeit jetzt ganz bewusst auf diesen Mann, auf diese Ausnahme. Hier wird die Monotonie des Lebens unterbrochen. Es gibt einen Segen inmitten vom Fluch, könnte man sagen. Plötzlich ist da kein Sterben mehr, sondern so etwas, eine Vorschattung von Hoffnung, sowas Komisches wie Entrückung. Und das schauen wir uns natürlich heute genauer an, was da für Geheimnisse noch drinstecken. Wer sich Notizen macht, ich habe es wieder so geteilt. In drei Punkte, der Fluch von Segen, der Segen von Eden und dieses Wandeln mit Gott. Wir fangen an mit dem Fluch von Eden in diesen monotonen Aufzählungen dieser Geschlechtsregister. Wir erinnern uns, der Mensch, Adam und Eva, sie hatten Gottes Willen, Gottes Wort verlassen, seine Gegenwart nicht wertgeschätzt, haben das ignoriert, was er gesagt hat. Der Erdboden, die tägliche Arbeit, die Schwangerschaft wird beschwerlich, wird verflucht. Wir erinnern uns auch daran, dass Gott dafür gute Gründe hatte. Wenn nicht, gerne nochmal die Predigten nachhören, ist ganz grundlegend. Und eine Quintessenz war so, wir sollen uns in dieser Welt jenseits von Eden nicht wohlfühlen. Wir sollen nicht denken, dass das unser Zuhause ist. Deswegen ist der Fluch, das Beschwerliche, auch Teil von Gottes Gnade. Und was diese Gottesferne dann aber auch ausmacht, das haben wir dann gleich gesehen bei Kain und Abel, ein Brudermord, gleich die erste Erzählung nach dem Sündenfall. Und hier in diesen Geschlechtsregistern wieder dieser Fluch, jenseits von Eden, das beschwerliche Leben, das monotone Leben, geboren werden, Kinder zeugen, arbeiten, sterben. Also der Fluch, diese Warnung an Adam und Eva, dass wenn ihr von diesem Baum esst, den ich euch neben allen anderen ausnahmsweise verboten habe, Klammer auf, aus gutem Grund, Klammer zu, diese Ignoranz gegenüber diesem Gebot führt zu diesem Fluch. Und dann heißt es ja, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Der Tod kommt in die Welt und genau das sehen wir an diesen Geschlechtsregistern. Geboren werden, Kinder bekommen, sterben. Und er starb und er starb und er starb. Der Fluch von Eden, der wird weitergeführt, ganz plastisch an den Aufzählungen der Lebensgeschichten. Die monotone Erzählweise unterstreicht dieses immerwährende Vergängliche, dieses Trostlose, dieses Sterben. Leben, Kinder kriegen, sterben. Also jedes dieser genannten Leben endet mit dem Tod. Und Entscheidenderes scheint über diese Menschen nicht zu sagen, es nicht zu sagen zu geben. Und wie tragisch ist es, wenn das die Erzählung über das Leben ist. Er wurde geboren, hat Kinder bekommen und er starb. Dann geht es mit dem Nächsten weiter. Am Ende dieses Lebens steht für uns Menschen unweigerlich der Tod, jenseits von Eden. Und das ist doch die traurige Perspektive, die mit dieser Wucht auch kommt und der Text so deswegen so trostlos auch ausdrückt. Und mit dieser Perspektive müssen wir uns auseinandersetzen. Auch wenn wir ja heutzutage in unserer gemütlichen, westlichen, sogenannten, aufgeklärten, modernen Welt Tod und Sterben immer so ein bisschen ausklammern. Das ist ein unangenehmes Thema. Ja, die Monotonie des Lebens, aber was danach kommt, gerade wenn man jung und gesund ist, dann will man nicht drüber nachdenken, dass es irgendwann heißt, und er starb, und sie starb. Aber früher oder später wartet doch der Grabstein auf alle von uns. Und da heißt es dann nur noch, Max Mustermann, geboren, gestorben. Das ist der Fluch von Eden. Und was tun wir nicht alles, wenn wir mal ehrlich sind, um diesem Gedanken auch aktiv aus dem Weg zu gehen, oder? Leben nach dem Lust- und Glücksprinzip. Wenn ich nur diese 60, 70, 80, 90 Jahre habe, dann mache ich doch da so viel wie möglich, was mir Spaß bringt, was mir Erfüllung bringt. Das Ich wird immer wichtiger im Gegensatz zu dem Du und zu dem Wir. Genau dahin bewegen wir uns doch als Gesellschaft, weil wir diese Perspektive der Ewigkeit immer mehr verlieren. Weil uns Gott egaler wird, weil uns Religion egaler wird, weil uns Glaube irrelevanter wird. Und das verändert uns, das haben wir an Kain gesehen. Er fühlt sich zurückgestellt in seiner Identität, er hat keinen höheren Wert. Sein Glück muss er deswegen verteidigen und schlägt den Tod, der ihm scheinbar das Glück raubt, seinen eigenen Bruder. Und was tun wir nicht alles? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem amerikanischen Milliardär gehört habt, der hunderte Pillen am Tag schluckt, sein ganzes Vermögen für Ärzte ausgibt. Sein Ziel ist es, unsterblich zu werden. Der lässt sich permanent tracken auf das Milligramm alles, was er isst, was er zu sich nimmt, genaues Sporttagebuch und wie gesagt hunderte Tabletten in jeder Form. Und er postet darüber auf den sozialen Medien. Er will das so weit hinauszögern, sein Sterben, bis es irgendwann, wie er sagt, medizinisch möglich ist, den Tod als Ganzes zu überwinden. Und wisst ihr was? Erst letzte Woche habe ich wieder von ihm gelesen und da hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt mit der bitteren Wahrheit, dass er inzwischen erfahren hat, er leidet an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung, für die es bisher noch keine Heilung gibt. Was für eine Tragik jenseits von Eden. Aber selbst da steckt was Positives drin, nämlich die Botschaft, dass wir doch am Leben hängen. Wir hängen am Leben. Natürlich wollen wir nicht sterben. Und diese Perspektive, diese Sehnsucht, die ist ja genau gut so. Das ist uns ins Herz gelegt. Gott hat uns zum Leben erschaffen und nicht zum Sterben. Aber dieses Leben finden wir eben nicht in Medizin oder KI, in irgendeiner Selbstoptimierung am Ende. Das finden wir nur in Gottes Gegenwart. Und das sehen wir gleich noch mehr bei Punkt 2. Aber zuerst noch eine kleine Überleitung. Wir haben ja diese parallelen Geschichten, Fluch und Segen. Und das sehen wir auch in diesen zwei Stammbäumen, Kapitel 4, den Stammbaum Kains, der Weg des Fluches, der Brudermörder, parallel zu dem Stammbaum dann von Seth. Und der Stammbaum von Kain, der endet mit einem Mann namens Lamech. Und das Spannende ist, dass dieser Lamech der einzige ist in dem ganzen Stammbaum, der selbst zu Wort kommt, von dem ein Zitat in diesem Stammbaum drinsteckt. Und da heißt es, und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Der Stammbaum von Kain, der endet mit einem Mann, der mit einem Mord prahlt, der ewige Rache schwört. Der erste Stammbaum hier endet im Negativen, im Dunklen, im Zerstörerischen, im Hoffnungslosen, im Düsteren. Und jetzt stellt euch das ernsthaft mal vor, das wäre so eure Lebensgeschichte. Bei eurer Beerdigung steht jemand auf und schreit und wütet und schwört ewige Rache. Was sagt das über eine Familie, über ein Leben aus? Und wir schmunzeln jetzt vielleicht ein bisschen über die Vorstellung, aber genau das lese ich. Das lese ich genauso, dass Clans, irgendwelche Gangs, die sich bei Beerdigungen über den Weg laufen, dass sie sich da gegenseitig den Tod wünschen oder sogar bei der Trauerfeier noch zur Waffe greifen und um sich schießen. Wo Sünde so tief sitzt, da hilft es selbst nicht, bei einer Beerdigung an einem Sarg zu stehen, um umzudenken. Das ist der Fluch von Eden. Und die Bibel ist einfach nur ehrlich in der Beschreibung unserer Welt. Aber jetzt kommt auch noch, Gott sei Dank, Punkt 2. Denn auch das steckt in diesen Stammbäumen, der Segen von Eden. Ich hatte gesagt, der erste Stammbaum endet mit diesem Fluch von diesem Lamech. Und dann kommt der Stammbaum von Seth. Seth bedeutet auf Hebräisch tatsächlich sowas wie Ersatz, der in gewisser Weise quasi die Segenslinie von dem erschlagenen Abel fortsetzt, wieder im Kontrast zu Kain. Eva freut sich, sie jubelt zum Herrn, sie freut sich, dass sie einen Ersatz bekommen hat, dass Gott ihr nochmal einen Sohn geschenkt hat. Und das Spannende ist jetzt, dass in dem Stammbaum von diesem Seth auch ein Mann namens Lamech vorkommt. Und wieder ist dieser Lamech der einzige im Stammbaum, der zitiert wird, der zu Wort kommt, der etwas sagen darf. Und das, liebe Freunde, das ist doch kein Zufall. Wenn ich sage, die Bibel, die hat unser wunderbarer Gott inspiriert aufs Wort. Da lesen wir dann als Ende von diesem Segensstammbaum, Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten. Über unsere Arbeit, die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Der wird uns trösten. Der zweite Stammbaum, der endet mit einer Hoffnungsbotschaft. Die zweite Familie hat immer wieder die Erinnerung an den Segensspruch, die Segensverheißung Gottes weitergetragen durch die Familie. Und das hat sie geprägt und Lamech wird geboren und er hat einen Sohn Noah und er spricht diesen Segen, diese Hoffnungsbotschaft aus. Es gibt Trost, es wird eine Perspektive geben. Es ist Segen da. Es wird einer kommen, der rettet, der den Fluch von Eden umkehrt. Ich finde es total spannend, dass selbst ein paar Generationen nach Adam und Eva diese Familie die Zusagen, die Versprechen, die Hoffnungen, die Gott in sie gepflanzt hat, nicht vergessen hat. Offenbar wurde es weitergetragen und weitergetragen und weitergetragen bis zu diesem Lamech und danach zu Noah. Das ist jetzt eine kleine Randbemerkung, das ist jetzt wirklich nur ein Nebenthema in diesen Texten. Aber liebe Eltern, ist das nicht auch eine wahnsinnige Zusage und krasser Trost, dass es sich lohnt, in unsere Kinder zu investieren, den Glauben weiterzutragen, die Hoffnungsbotschaft von Gott in unseren Kindern zu prägen, zu fördern, sie mit guten Gedanken von Jesus und der Bibel zu füttern. Diese Familie hat den Segen nicht vergessen. Wir haben Mühe bei unserer Arbeit. Ja, der Ackerboden ist verflucht, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Diese Familie wusste das. Es gibt noch eine andere Perspektive. Die haben sich nach Gott ausgestreckt. Die wussten, was er versprochen hatte. Auch wenn das vor ihren Augen das Leben ganz anders aussah. Aber sie haben an Gott geglaubt. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, ja, ihr werdet sterben. Es wird der Ackerboden verflucht sein, die Schwangerschaft wird Mühe haben. Aber sie wussten, Gott hat auch das gesagt. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das hat er gesagt über die Schlange, den Teufel, das Böse, das sogenannte Proto-Evangelium, das versprochene Evangelium. Ein Nachkomme der Frau, ein Mensch wird der Schlange, dem Bösen, dem Teufel den Kopf zertreten, also die Macht eines Tages nehmen. Und dieses Versprechen zieht sich durch diesen Stammbaum hindurch, diese Hoffnung. Und so steckt in dieser Monotonie, dass da mal einer kommen wird. Ein Nachkomme, ein Same, dann steckt in dieser Monotonie, geboren werden, Kinder zeugen, sterben, eben auch immer, immer wieder dieses Versprechen, das am Leben gehalten wird. Mit jedem einzelnen Kind, das geboren wird, bleibt dieses Versprechen am Leben. Es geht weiter. Keiner dieser genannten Personen stirbt, ohne Kinder bekommen zu haben. Gott zeigt damit, dass auch wenn sie dann sterben, aber der Segen, die Segenslinie geht weiter. Es gibt immer wieder eine neue Generation, einen neuen Samen. Das heißt, dieses Versprechen vom Garten Eden, es wird ein Same kommen, es wird ein Nachkomme kommen. Das bleibt mit jedem einzelnen Kind am Leben. Ja, sie sterben, aber die Hoffnung auf diese Erfüllung, auf diesen Segen, die lebt immer, immer weiter. Das ist auch ein Teil vom Segen von Eden in diesen Stammbäumen. Gott hält an seinem Versprechen fest. Gott bleibt auch in allen Wegen der Menschen treu. Ist das gut? Ja. Amen. Ganz meine Meinung. Das ist gut. Gott hält an seinen Versprechen fest. Aber jetzt nochmal zu der ganz deutlichen und großen Segens- und Hoffnungsspur, nämlich dieses Durchbrechen der Monotonie von der Biografie von diesem Henoch. Ich lese es noch einmal. Er war 65 Jahre alt, er zeugte Methuselah und Henoch wandelte mit Gott. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt oder man kann auch sagen, weggenommen, zu sich genommen. Henoch stirbt nicht, sondern er darf direkt zu Gott kommen. Warum? Warum? Was unterscheidet ihn von allen anderen in dieser Liste? Na, wir müssen nicht lange rätseln. Denn Gott hat es so gefügt, dass die Begründung eigentlich sogar zweimal ganz deutlich in diesem Text steht, in diesen Versen, damit wir es auch ja nicht überlesen. Vers 22 und 24, Henoch wandelte mit Gott. Das lesen wir übrigens in der Urgeschichte am Anfang der Bibel, ansonsten nur noch bei Noah. Auch Noah, den wir hier schon in der Verheißung gehört haben, auch von ihm heißt es, er wandelte mit Gott. Und er ist ja auf gewisser Weise ein Retter der Menschheit geworden, als Vorausschau, als Trailer, als Teaser auf den großen Retter Jesus Christus. Und sein Vorgänger Henoch, der wandelte auch mit Gott. Inmitten von diesem, er starb und er starb und er starb. Inmitten von Tod und Vergänglichkeit, der Monotonie des Lebens, plötzlich dieser Hoffnungsschimmer, es scheint noch eine andere Lösung zu geben, als zu sterben. Als tot zu sein, dieser Hoffnungsschimmer in die Welt, dieser Henoch, der mit Gott wandelte, bei Gott war, den Gott interessiert hatte, und er starb nicht. Dieser letzte Hoffnungsschimmer in der Monotonie des Lebens, dass der Tod nicht das letzte Wort haben muss. Wann nicht? Wenn Gott mit im Spiel ist. Wenn Glaube mit im Spiel ist. Also als letzten Punkt dann eben genau das, Wandeln mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Dieses Wandeln mit Gott, ja, das steht für eine Nähe, für eine Vertrautheit, für eine Innigkeit, Intimität, für Gottes Gegenwart. In Eden, als sich Adam und Eva versteckt hatten nach dem Sündenfall, da heißt es auch, dass Gott im Garten wandelte. Also Gott hat die Nähe, die Gegenwart zu den Menschen gesucht. Aber da heißt es nicht, dass Adam und Eva mit Gott wandelten. Die Zeit war dann schon vorbei, die haben sich versteckt. Aber Henoch wandelte mit Gott. Später Noah, das lesen wir hier. Sie haben an Gott geglaubt, ihnen war Gott wichtig. Henoch hat sich dafür interessiert, was Gott sagt und denkt und wie er handelt. Was er verheißen hat, was er versprochen hat, was er für Pläne für die Zukunft hat. Was er für Gedanken über dieses Leben hat. Henoch war Gott wieder wichtig geworden. Und der Hebräerbrief, den wir in der Genesis-Serie auch schon oft bemüht haben, der sagt uns auch ein ganz, ganz klares, einfaches Urteil darüber, über diesen Henoch. Hebräer 11, 5 bis 6. Wie ist das geschehen? Wie war das möglich? Wie wandelt man mit Gott? Hebräer sagt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, zu Gott genommen, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott belohnt die, die ernsthaft nach ihm suchen. Ohne Glaube kann ich Gott nicht gefallen, kann ich nicht mit ihm wandeln, ohne zu wissen, ja, Gott ist da, Gott ist gut, ich vertraue Gott, all das ist Glaube. Das heißt nicht einfach nur, ja, es wird schon einen Gott geben, glaub schon. Nein, es ist eine intime Situation, ein Vertrauen. Er lebte an der Seite Gottes, er wandelte mit Gott. Er war unterwegs in seinem Leben mit Gott, das ist alles Glaube. Und ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen, können wir nicht zu Gott kommen, weil uns ohne Glaube nicht wichtig ist, was Gott denkt. Und Gott wird niemals uns das irgendwie aufzwingen, wenn wir das nicht wollen. Er sucht, er fragt, er kommt auf uns zu, aber es ist eine Beziehung. Es hängt auch an meinem Glauben, an meinem Wunsch, Gott nahe zu kommen, mit Gott zu leben, den Gott belohnen wird mit seiner Gegenwart. Mit seinem Dasein, mit seiner Treue und dann auch mit seinem ewigen Leben. Henoch lebte mit Gott, lebte im Glauben. Er hat an sein Versprechen festgehalten. Und ich stelle mir das so vor, dass sich ja alle um Henoch herum auch an jedem Kind, das geboren wurde, gefreut haben. Und so hat sich auch Henoch gefreut. Aber ich glaube, dass seine Freude tiefer war, weil mit jedem Kind, weil er im Glauben gelebt hat, mit jedem Kind, das geboren wurde, er wieder wusste, jawohl, es geht weiter. Einmal kommt der Same, einmal kommt der Nachfahre. Es wird die Rettung geben. Das Versprechen Gottes leben noch. Ich stelle mir vor, dass Henoch, wie alle anderen seiner Zeit, auch täglich auf dem Feld, das verflucht war, geschwitzt hat. Wie alle anderen nachts raus musste, wenn eine Kuh gekalbt hat. Dass er wie jeder andere Blasen und Schwielen und Blut an den Händen hatte, wenn er mal wieder einen Brunnen ausgraben musste, der im Wüstenstaub irgendwie zugeschüttet wurde. Er hatte die gleichen Mühen, aber Henoch hatte Freude über dem Ganzen, weil er glaubte und wusste, dass das nicht das Ende ist, dass das nicht das Schicksal ist, dass das nicht seine Heimat ist. Dass das alles nicht mehr wichtig sein wird, wenn er bei seinem Vater im Himmelreich sein wird. Und ich stelle mir auch vor, dass Henoch geweint und getrauert hat über Tage und Wochen und Monate und vielleicht Jahre immer wieder, wenn ein Freund gestorben ist, wenn ein Familienmitglied gestorben ist. Aber Henoch hat anders getrauert, weil er glaubte und wusste, dass der Tod einmal besiegt werden würde. Henoch glaubte an Gott, Henoch wandelte mit Gott. Und jetzt wird mir am Ende nochmal diese Lebensdauer wichtig. Diese vielen, vielen Jahre. Da stecken bestimmt viele Botschaften drin, die ich heute sicher nicht alle abdecken kann. Aber lass mich eine rauspicken. Da reden wir von 300 Jahren und 500 Jahren und 700 Jahren und bei Methuselah 969 Jahre. Ja, das ist so eine Quizfrage bei biblischen Quizabenden. Der älteste Mensch der Bibel, Methuselah, 969 Jahre. Ihr sollt ja auch was lernen hier. Und ich finde es schon spannend, vor diesem Hintergrund von Henoch diese Jahreszahlen zu lesen. Weil Henoch war nicht der, der am längsten gelebt hat, bei Weitem nicht. Seine Altersangabe ist eigentlich mit am kleinsten. Und was haben wir für eine Perspektive auf das Leben? Wir sagen doch ganz oft, alt werden ist doch irgendwie ganz gut, wenn man gesund bleibt. Und ganz oft haben wir auch in der Antike das damit zu tun, wenn jemand alt wurde, dass das als Segen von Gott betrachtet wurde. Aber die Bibel bricht hier mit dieser Idee vollkommen. Der, der offenbar gesegnet war, der hat nicht am längsten gelebt. Der war eher bei den jüngeren Menschen, als er nicht mehr war, als er zu Gott gekommen ist. Also, was ist mit diesem Hauptsache gesund? Hauptsache gesund. Und ein langes Leben? Kennt ihr noch den hier? Ich muss mich outen, ja. Ich war früher eher so Fraktion Star Trek und nicht Star Wars. Mr. Spock, der hat immer so einen Spruch drauf, wenn er sich verabschiedet hat, lebe lang und in Frieden. Also mit dem Frieden, das finde ich in Ordnung, aber lebe lang, geht's darum? Die Pointe ist übrigens, Spoiler, wer Star Trek zu Ende guckt, Spock stirbt am Ende. Hauptsache gesund. Meine Oma ist vor kurzem 85 geworden und ich habe hier mitgeholfen. Wir haben dann so Sekt ausgeteilt, ja, die Gäste sind gekommen, haben Sekt bekommen. Und dann habe ich auch die Gespräche so mitbekommen, so diese Smalltalks am Anfang. Und ich schwöre euch, 90% der Gäste haben immer gesagt, ja, Hauptsache gesund, ne? Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Immerzu. Ständig habe ich den Tag über diesen Spruch gehört. Hauptsache gesund. Und ich verstehe es ja. Ist ja richtig. Aber darf ich uns diesen Gedanken nochmal mitgeben, dass wir diesen Spruch vielleicht überdenken? Henoch war nicht ein glücklicher Mensch, weil er lange gelebt hat. Und hat Jesus nicht gesagt, wenn dich deine Hand zum Bösen verleitet, also von Gott wegführt, schlag sie lieber ab? Besser mit einer Hand, also sozusagen ungesund, im Himmelreich, als mit beiden in der Hölle? Geht es wirklich um Hauptsache gesund? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt mache. Können wir als Christen diesen Spruch vielleicht ein bisschen überdenken? Hauptsache gesund. Wollen wir 969 Jahre leben, durch KI unsterblich werden, aber diese Zeit getrennt von Gott verbringen? Getrennt von unserem Schöpfer verbringen, getrennt von Jesus verbringen? Oder wollen wir uns beim nächsten Geburtstag lieber sowas wünschen wie, mögest du mit Gott wandeln? Möge der Herr dir deinen Glauben stärken. Und uns sagen, Hauptsache, ich wandle mit Gott. Hauptsache, ich bin mit Gott. Hauptsache, ich bin bei Gott. Henoch lebte vor dem Hintergrund dieser Liste vergleichsweise kurz. Und das ist genau die Pointe. Das war nicht der Maßstab seines Glücks. Nein, Henoch wandelte mit Gott. Glaubte an Gott, vertraute Gott, freute sich an Gott. Und du? Und du? Durch die ganze Bibel hindurch gehen dann diese Stammbäume weiter, die wir so gerne überspringen. Nach heute vielleicht nicht mehr so gerne. Durch die ganze Bibel gehen diese Stammbäume weiter und die werden noch länger als diese hier. Und dann irgendwann kommt der allerletzte Stammbaum. Eines Tages kommt in der Bibel der allerletzte Stammbaum. Der Höhepunkt der Segenslinie. Jesus wird geboren, Gott wird Mensch. Und da ist der Nachkomme, da ist der Same. Er lebt, er stirbt, zertritt auf Golgatha wirklich den Kopf der Schlange, nimmt dem Bösen die Macht, auersteht 3 Tage später und zeugt Kinder. Und zeugt dadurch, durch Tod und Auferstehung, viele, 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 viele Kinder. Kinder des Glaubens. Und die Bibel sagt, glaub an ihn. Glaub an diesen Samen, glaub an Jesus, wie Henoch auf diese Vorausschau vertraut hat. Wandle mit Gott, wandle mit ihm, lebe mit ihm. Egal wie dein Stammbaum, also deine Vergangenheit aussah, Gott kann Stammbäume verändern. Und er tut es durch die ganze Bibel hindurch. Glaub an ihn und er nimmt dich auf in diese Segenslinie. Glaub an Worte wie dieses, wo Johannes dann schreibt, allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen.